Herzlich willkommen zu unserem Workshop Abenteuer forschen am Rande der Finsternis hier auf der Conspiracy am 11. April 2020. Diese Podcast-Episode hier ist ein Live-Mitschnitt des Workshops und wir befinden uns in dem, Stefan, hör auf, so Sachen zu schreiben. Und wir befinden uns also in einer Live-Situation, das heißt, diese Podcast-Episode ist vielleicht ein bisschen anders als die anderen Abenteuer erforschen. Episoden. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallihallo.
Der Frank.
Hallo.
Und für uns am Chat Patrick.
Ja, hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit einem absoluten Cthulhu-Klassiker beschäftigen. Wir sind ja auf einer Con von Pegasus, die immer noch Cthulhu herausbringen. Und am Rande der Finsternis gehört wahrscheinlich mit zu den, ich würde fast sagen, zu den bekanntesten Abenteuern, aber vielleicht straft mich die Umfrage irgendwann Lügen. Ich hätte aber schon gesagt, dass es mit zu den bekanntesten Szenarien gehört.
Die Umfrage fragt aber auch nur, ob es gespielt wurde oder nicht, ne? Die fragt nicht, ob man es kennt oder ob man es nicht. Insofern müsste man gucken, wie aussagekräftig das jetzt für den Bekanntheitsgrad des Abenteuers ist. Können wir ja nochmal andersrum
fragen. Na gut, das werden wir dann am Ende sehen, genau. Wie funktioniert eine Abenteuer-Erforschen-Episode? Die Abenteuer-Erforschen-Episode gliedert sich im Grunde in 6 Teile. Als erstes schauen wir uns an, warum wir dieses Abenteuer überhaupt besprechen. Als zweites schauen wir uns an, worum es inhaltlich geht in dem Abenteuer. Das heißt also, wer dieses Abenteuer noch spielen möchte, der sollte jetzt gehen. Wir erzählen nämlich alle Geheimnisse, alles, was irgendwie vorkommt, wird hier stattfinden. Das heißt, anschließend kann man dieses Abenteuer als Spieler nicht mehr so richtig gut spielen. Spielleiter ist überhaupt kein Problem, aber als Spieler denke ich ein bisschen schwierig. Da muss man viel Spieler- und Charakterwissen voneinander trennen. Als dritten Punkt gucken wir uns dann an, was uns gut gefallen hat an den Abenteuern. Dann gehen wir also einmal reihum und jeder hat so ein paar Punkte, die uns gefallen haben. Als vierten Punkt schauen wir uns Fragen an, die wir dann an das Abenteuer stellen. Als fünften Punkt ist dann die Sache, was würden wir ändern, wenn wir es nochmal leiten würden? Und als sechster Punkt vielleicht der interessanteste Teil, was lernt man denn aus diesem Abenteuer dann? Ihr könnt euch gerne im Chat beteiligen und Patrick kann dann entsprechende Dinge aufgreifen und uns durchaus auch mal reinwerfen hier innerhalb unseres Gespräches. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt am Rande der Finsternis an. Ich starte einfach mal damit und gebe mal die Eckdaten. Autor des Abenteuers ist Keith Herber, auch bekannt für seine zahllosen Abenteuer, auch für die diversen Kampagnen, die er geschrieben hat. Das Abenteuer ist als Edge of Darkness, ich vermute 1998 erschienen, und zwar in der fünften Auflage des Cthulhu-Regelwerkes. Auf Deutsch ist das Ganze dann 1999 erschienen, in der alten Auflage dieses braunen Buches, wenn das noch jemand zu Hause hat, von Pegasus-Spiele.
Das war das, wo es nur ein Buch gab, ne?
Genau, das war ein Buch.
Kein Spielleiter- und Spielerbuch, wie das halt danach dann im Grunde Standard war für 3 Editionen und jetzt in der 7. Edition, um die Verwirrung zu vervollständigen, auch noch ist.
Genau. Und wir schauen uns jetzt den Inhalt an. Frank, kannst du den Inhalt für uns zusammenfassen, ganz kurz?
Also ganz grob. Sieht so aus, wir spielen in Arkham, also das klassische Cthulhu-Szenario in Lovecraft Country, spielen wir halt die auch klassischen, klischeehaften Charaktere halt an der Stelle, also ganz so, wie man es halt kennt. Und die leben halt alle da in Arkham und Umgebung und es geht um Rupert Merriweather, der im Krankenhaus liegt, im Sterben und diese Charaktere zu sich ruft. Wie die jetzt den kennen, das ist jetzt ein bisschen offen in dem Abenteuer, gibt zwar Vorschläge für, aber auf jeden Fall ruft er halt seine Freunde, Verwandte oder wie auch immer auf jeden Fall die Charaktere zu sich und teilt ihnen mit, dass sie ganz dringend in ein altes Farmhaus müssen, das ihm gehört und er halt ein dunkles Geheimnis dort zurückgelassen hat. Er überreicht ihnen auch noch ein Kästchen, in dem alles ist, was sie brauchen, um diese Gefahr, die er da auf die Welt gebracht hat, zu bannen und aus dem Weg zu räumen. Dann fällt er auch im Grunde in Ohnmacht oder ins Koma und die Spieler stehen dann halt da mit diesem Kästchen und der Adresse von diesem Farmhaus, das ein bisschen weiter außerhalb von Arkham liegt und müssen dann überlegen, was sie jetzt machen. So, das ist im Grunde der Einstieg des Ganzen. Das Ganze geht dann halt so weiter, dass es dann halt nachgeforscht werden kann nach dem Ganzen. Also man hat halt das Kistchen, in dem Kistchen sind ein paar Dinge, da ist der Schlüssel, ein kurzes Tagebuch von Rupert, die Besitzurkunde und ein eigenartiges sarkophagförmiges Döschen. Und die Charaktere könnten sich halt die Sachen jetzt genauer anschauen oder nachforschen oder was auch immer. Und werden aber über kurz oder lang wahrscheinlich dann zu dem Farmhaus gehen. Und dort tut sich dann ein, um es kurz zu fassen, Evil Dead-ähnliches Szenario auf. die Charaktere müssen dort ein Ritual vollführen, um ein Cthulhuides Monster zu beseitigen. Und dabei gibt's halt auch noch einige andere Vorkommnisse, die das Ganze dann ja nicht so einfach machen, wie man sich das vielleicht denkt.
Die Idee ist im Grunde, dass das Abenteuer zwei Teile hat. Der erste Teil spielt, wie du sagtest, schon in Arkham. Der zweite Teil dann in dieser kleinen Stadt Ross's Corner. Und eben in diesem Farmhaus, da gibt's dann, im Farmhaus gibt's dann auch noch ein paar Dinge, die man untersuchen kann, unter anderem auch gibt es einen Obdachlosen, Red Jack, der sich in dem Haus verbirgt, was eine der besten Szenen ist, meiner Meinung nach, in dem Abenteuer. Aber dazu kommen wir dann gleich. Und ich würde dann einfach mal sagen, was hat uns denn gut gefallen an dem Abenteuer? Andreas, was hat dir besonders gut gefallen?
Dass es ein relativ kurzes, sehr fokussiertes Abenteuer ist, was ohne komplizierten Kram auskommt, was sehr klassisch den Fokus auf Cthulhu-Monster besiegen legt und das Ganze aber in eine Situation packt, die sich gut spielen lässt. Es ist also sehr, sehr oldschoolig auf seine Art und Weise, aber Hörber schreibt ja sehr, sehr spielbare Sachen, ne? Das ist ja immer sehr gut. Und dieses sehr Fokussierte finde ich sehr schön. Also es ist halt ein bisschen Nachforschung und dann geht man in das Haus und dann das ganze Haus besteht doch irgendwie aus zwei, beziehungsweise genauer genau vier Räumen, nämlich unten zwei, also ganz normal Erdgeschoss zwei, dann Dach und Keller, das war's. Das heißt, man kann auch gar nicht so lange rumsuchen und rumforschen. Und dann passieren halt ein paar Dinge, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und dann ist das Abenteuer dann mit diesem Ritual beendet, was auch sehr spannend gemacht ist. Also dieses sehr Konzentrierte finde ich ganz toll. Man kann das so irgendwie in 3 Stunden wahrscheinlich, ich habe es ja selber leider nie gespielt, aber man kann das so in 3 Stunden, sagtest du, ne? 3, schlimmstenfalls 4, entspannt durchspielen. Das finde ich super.
Ich habe das in 2 Stunden schon gemacht auf für Veranstaltungen. Und das kann man auch mit 4 Stunden am heimischen Spieltisch, kann man das gut machen, ja.
Das finde ich echt gut. Sowas vermisse ich heutzutage sehr, weil dadurch, dass das Thema halt schon so abgegrast ist, wird es dann halt häufig sehr, sehr lang und aufwendiger und so. Aber so ein ganz fokussiertes Ding, die Charaktere können eigentlich machen, was sie wollen und es passieren irgendwie Dinge und man muss da klarkommen, das finde ich super.
Ich untermauere das mal kurz mit Zahlen. Ne? Das ist in meiner Ausgabe, das ist die zweibändige Ausgabe von Cthulhu aus dem Jahr 2002 oder irgendwie sowas, oder 2003, wo es ein Spielerbuch gab und ein Spielleiterbuch. Da hat dieses Abenteuer 19 Seiten, davon sind 6 Seiten Handout und eine Seite ist die Karte. Das heißt also, wir haben 12 Seiten Text, von denen dann nochmal, glaube ich, eine 2 Seiten, die Handouts in Reinschrift sind. Also das heißt, ungefähr so 10 Seiten hat dieses Abenteuer. Also absolut fantastisch. Das kann man auch tatsächlich gut vorbereiten. Und das ist steht hier mit 3 Ausrufezeichen, steht hier kurz.
Kurz, genau. Also das, ich habe hier die 1999er einbändige Ausgabe vom Cthulhu-Regelwerk liegen. Da sind es 11 Seiten. Mit allem drum und dran. Keine Karte vom Haus in dem alten Abenteuer. Ist auch meiner Meinung nach bei 2 Räumen und einem Dach völlig unnötig. Aber
die ist sehr toll, die Karte. Okay.
Das muss man sagen. Das ist so ein ISO-Schnitt. Wie heißt das? Diese Schnittbilder.
Wenn ja,
so ein Flugzeug genau, ausgeschnitten, isometrisch, ja, genau,
so sieht das
aus. Ne? Ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, das Abenteuer kann man auch immer noch kriegen, wenn man danach googelt. Das ist in einem Cthulhu-Einsteigerheft drinne gewesen. Das gibt's zwar nicht auf der Pegasus-Seite, aber wenn man am Rande der Finsternis googelt, dann findet man das als PDF auch zum Download. Ich glaube, das habe ich in der Aufnahme noch nicht gesagt. Da hat das auch irgendwie an die, also ist ein bisschen kleinformatiger, da hat es ein paar mehr Seiten, aber da ist auch alles drin mit Karte und Handouts und allem drum und dran. Um kurz auch nochmal zu unterstreichen, ich finde das auch super, dass das so kurz ist. Und was mir noch gut gefällt bei dem Ding ist halt, da ist halt auch unheimlich viel schon drin. Also du findest halt, also für den Umfang des Abenteuers echt viel Ansatzpunkte und Klischees aus dem ganzen Cthulhu. Also es ist ein perfektes Einsteigerabenteuer, weil da halt viel aus dem Mythos drin ist. Du hast halt diese ganze Nachforschgeschichte hast du halt da drinne. Du hast Hinweise auf den Kontinent Mu, du hast Mythosbücher, du hast Professor Armitage in Arkham. Ja, du hast irgendwelche eigenartigen Kreaturen und sowas. Also da finden sich ganz, ganz viele Klischees wieder auf kleinsten Raum.
Das ist wirklich unglaublich. Also, was da alles drin ist, du hast, die Sachen, die du erwähnt hast, sind dabei. Du hast, Nyarlathotep kommt als Name-Dropping einmal vor, wenn man die Hieroglyphen entziffert. Das Pulver von Imgarsi kommt vor, was ja auch so ein klassisches Artefakt ist, um Dinge, die unsichtbar sind, sehen zu machen. Wir haben, ich würde es mal archetypisch am Waschbär und an der Zigarrenschachtel erklären. Wir haben Dinge drin, innerhalb dieses Abenteuers, die vielleicht gar keine Rolle spielen, die vielleicht gar nicht entdeckt werden, die aber trotzdem da sind und die man nachforschen kann mit seinen Fertigkeitswürfen. Das heißt, außerhalb dieses Farmhauses liegt ein toter Waschbär. Den kannst du umdrehen und dann stellst du fest, der hat eine Wunde. Und dann kannst du Medizin oder Naturkunde würfeln, weil könnte ja sein, dass irgendwie ein entsprechender Charakter die Fertigkeiten hat. Und dann stellt er fest, dem wurde das Herz rausgefressen. Und es könnte ein Fuchs gewesen sein, Aber das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Es sieht eher aus, als ob das irgendwie anderweitig entfernt wurde. Gleiches gilt für die Zigarrenschachtel. Man findet die Zigarrenschachtel, dann kann man einen Wurf auf Geschichte machen oder sowas oder auf Wissen und stellt fest, ach, das ist eine Marke aus den 1880er Jahren. Ich finde, das sind so alles so kleine Sachen, wo du auch die Mechanik des Spiels so ein bisschen erklärst, was es natürlich für Einsteiger geradezu perfekt macht. Es wird erstmal ein bisschen gewürfelt, du siehst, so funktionieren Prozentwürfe und du kriegst auch noch Infos, die interessant sind zu wissen, die aber nicht notwendig sind, um das Abenteuer zu bestehen.
Die das aber runder machen insgesamt, also wenn man diese Informationen halt hat und findet, dann bildet das Ganze halt auch ein Bild. Also es wird dann halt in sich geschlossener und man kann damit was anfangen. Also so die Spieler sitzen dann nicht da und denken sich, ja, wofür brauche ich das, sondern, ah, das ist ja interessant, da gibt es irgendwie doch einen Zusammenhang und so. Also das, aber es ist halt nicht notwendig. Genau das finde ich halt auch gut.
Ich muss sagen, für mich ist eines der absoluten Highlights, ich habe das, das ist bestimmt das, also das Abenteuer, was ich am zweithäufigsten geleitet habe. Das erste ist Mr. Corbett. Also nicht das Mr. Corbett, was heutzutage in dem Grundregelwerk drin ist, sondern das Mr. Corbett aus dem Kinder des Käfers. Also das meiner Meinung nach bessere Mr. Corbett-Abenteuer. Und danach kommt direkt Am Rande der Finsternis, einfach weil ich viel Supportrunden gemacht habe und weil das eben so ideal ist für Einsteiger. Die beste Szene innerhalb dieses Abenteuers ist Red Jack im Keller. Also der Obdachlose im Keller. Die Charaktere sind so, die Spieler und die Charaktere sind so aufgeladen mit Bildern und Ideen und so weiter. Wenn sie zu diesem Farmhaus kommen, Frank sagte ja gerade schon Evil Dead, ne, das spukt alles so im Kopf herum und wir wissen alle, da ist irgendwas Schlimmes drin, ne, also ja klar.
So ein bisschen heruntergekommen ist halt alles und
kaputt. Genau, richtig.
Und knarrendes Holz und, ne, und vermoderte Möbel.
In der Dachluke ist ja das, ist ja der Laura, der sich da oben befindet und der macht Geräusche und dann verschwindet der und dann kommt er wieder und du hörst auch aus dem Keller Geräusche. Und das ist eben die beste Szene, die Charaktere haben wahrscheinlich Waffen dabei. Und dann hört man irgendwas aus unter dem Keller und dann geht man runter und findet dann eben so einen Schatten, der sich irgendwie aufrichtet und der Obdachlose hat dann so einen Mantel und einen Stock und dann sieht das aus wie so ein vogelartiges Monster mit einem Greifarm oder sowas und dann wird eigentlich schon die Shotgun entladen und dann liegt da der arme tote Red Jack, der eigentlich sich vor diesem Laura verstecken wollte.
Wobei der sich ja auch andeutet, man kommt ja in das Haus und der hat sich da ja eingenistet in dem Haus, der Obdachlose, und man kommt ja dahin und kann halt auch feststellen, hier hat sich irgendwie vor kurzem schon irgendwie jemand rumgetrieben. So, das kann man natürlich auch nicht feststellen, wenn man nicht aufmerksam ist und dann ist man natürlich sehr überrascht, aber da wird so ein bisschen so Foreshadowing hier, da könnte noch einer auftauchen. Also ich habe auch schon Runden gespielt, wo der halt nicht direkt erschossen wurde.
Oh, okay, oh, wie ungewöhnlich.
Ja, aber es ist eher selten der Fall, das stimmt wohl.
Aber das ist eben das Geile an dem Abenteuer, dass du eben auch durchaus die Hinweise lesen kannst und daraus deine Schlüsse ziehen kannst. Aber du kannst eben auch einfach blind reingehen, dich überraschen lassen und dann unten deinen ersten Horror-Effekt haben mit einem gewaltigen Schatten, der sich irgendwie andeutet. Und dann den Schrecken dann anschließend haben, oh mein Gott, das war nur ein normaler Mensch, der sich da versteckt hat, weil er Angst hatte. Das ist ein Punkt, der mir sehr gut gefällt an dem Szenario. Und das ist ähnlich gut wie die Auflösung von Das knarrende und windschiefe Haus, ebenfalls ein Klassiker, den wir auch in der Reihe besprochen haben.
Im Endeffekt ja beides ungewöhnliche Geisterhausgeschichten, die eben mal ein bisschen anders sind, ne? Das ist schon so relativ fokussiert einfach mal.
Was auch schön ist bei dem Abenteuer, man hat halt am Anfang ja die Möglichkeit, dass man irgendwie nachforscht und Zeitungsarchive durchwühlt und Bibliotheken mal durchguckt, so nach dem Rupert oder nach dem Haus und nach den Ereignissen von damals und so. Aber man kann das sich auch komplett theoretisch sparen und einfach direkt losfahren zum Farmhaus. Natürlich ist man dann ein bisschen schlechter vorbereitet, aber man kann das Abenteuer trotzdem schaffen, weil die Sachen, die du unbedingt brauchst, um am Ende erfolgreich zu sein, die hast du entweder in diesem Kästchen, das du erhalten hast, oder halt im Haus selbst. Also du bist nicht angewiesen auf die Nachforschung. Sie machen es dir aber leichter. Und das ist halt auch eine Sache, wo ich mir denke, ja, das ist halt gutes Design. Du kannst dir nicht irgendwie eine Sackgasse bewegen, nur weil du irgendwas übersehen hast.
Was mir dann da auch ganz gut gefällt, ist so, dass es den klassischen Cthulhu-Abenteuer-Aufbau hat, von den Oldschool-Cthulhu-Abenteuern nenne ich es mal, nämlich, dass man erst Nachforschungen macht und dann vor Ort sich das anguckt. Das ist ja so das Typische. Ne, die Charaktere kriegen einen Auftrag oder wie auch immer und dann müssen sie erstmal in die Bibliothek und müssen Nachforschung machen und so. Und hier wird das aber nicht einfach so vorausgesetzt, sondern hier kriegt man wahrhaftig einen Hinweis in dem einen Handout, was man ausgehändigt kriegt am Anfang. Da steht drin, forsch doch mal bitte das und das nach und sinngemäß, und dann werden darüber quasi die Charaktere auch in die Bibliothek geschickt. Und das finde ich bei Nachforschungsabenteuern sehr wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass die Spieler auf die Idee kommen, irgendwas Besonderes zu machen, einfach weil es typisch ist, sondern dass man halt auch einen Hinweis in diese Richtung deuten lässt. Und das tut das Abenteuer wahrhaftig. Aber wie gesagt, es funktioniert so natürlich auch so. Ne? Aber die Hinweise sind da.
Vielleicht kann ich einmal kurz dazwischen. Im Chat gibt's schon eine kleine Diskussion, wie stark es auf andere Systeme zu übertragen ist. Also wie stark ist der Cthulhu Systemfaktor dabei? Oder könnte man das auch in ein anderes, vielleicht Fantasy-Setting oder so, übertragen? Was ist da eure Meinung?
Da muss man halt eine Menge rausschmeißen, oder?
Also das Abenteuer lebt davon, dass die Charaktere etwas erwarten, was sich nicht einfach zu besiegen ist. Das wird, das funktioniert dann nicht, wenn die Charaktere Fantasy-Charaktere sind, die davon ausgehen, da ist ein untotes Viech oder was auch immer, von mir aus ein Dämonenviech und das kann ich totschlagen. Damit geht dem Abenteuer sehr, sehr, sehr viel verloren. Das heißt, wenn die Spieler nicht klassischen Horror erwarten, dann ist halt auch die Szene mit dem Obdachlosen eher langweilig im Keller, weil dann ist es halt irgendwas, was man totschlägt und aus. Ich glaube, bei Science Fiction könnte das noch ein bisschen besser funktionieren, aber so diese Erwartungshaltung ist schon wichtig. Das muss natürlich nicht 20er Jahre sein, das kann auch heutzutage sein oder das kann auch 1890er sein oder wie auch immer. Aber ich denke schon, dass die Horrorerwartung, wir sind normale Menschen, die sich mit was anlegen, das sie nicht besiegen können, die ist schon wichtig.
Ich glaube, den Grundaufbau des Szenarios kann man natürlich übernehmen. Ne? Also der sterbende Auftraggeber, der Angst hat, dass wenn er stirbt, ein Dämon freigelassen wird, den er damals mit seinen Freunden beschworen hat. Das ist ja die Grundidee des Abenteuers. Und die Charaktere müssen jetzt sozusagen das Problem lösen. Das kann man durchaus aufgreifen. Ich denke schon, dass das möglich ist. Aber ja, diese ganzen Anspielungen, ne, die man innerhalb dieses Szenarios hat, also diese kleine Welt von Lovecraft Country, die man einmal in diesem Szenario so mitkriegt, die geht natürlich verloren. Und ich würde auch sagen, dass Markus schreibt es gerade, einen Abend lang Cthulhu zu spielen mit diesem Abenteuer ist eigentlich schon eine ganz schöne Erfahrung. Also das kann man gut machen und da nimmt man auch ein bisschen was mit, was man auch vielleicht für seine anderen Spielrunden irgendwie aufgreifen kann, weil das Abenteuer hat schon eine sehr schöne Atmosphäre und funktioniert technisch eigentlich sehr schön.
Ja, wie gesagt, das ist der Spielleiter muss, wenn er es dann woanders hinbringen will, unbedingt auf jeden Fall diese Erwartungshaltung schüren, meiner Meinung nach.
Ja, und du musst halt wirklich, da das Abenteuer so kurz ist, du musst das dann halt im Grunde auch nochmal wieder runterdestillieren auf den Kern, also den sterbenden Auftraggeber und das Haus oder was auch immer du dann halt nimmst, ob es jetzt ein Raumschiff ist oder weiß der Teufel. Dann kannst du aber, du bist dann halt schon wieder raus mit den Nachforschungen, wird es schon wieder knifflig, das zu portieren auf ein anderes Setting und dann halt auch den Horror in der Art, das so runter zu destillieren, dann hast du halt wirklich nur noch so einen ganz, ganz groben Grundausschnitt für einen Abenteuerplot, der dann halt so generisch ist, dass es halt sich auch gar nicht lohnt, so wirklich. Also wäre so meine Sorge an der Stelle.
Man kann jetzt auch diskutieren, wie nötig ist denn das überhaupt, dass man ein Abenteuer unbedingt portieren muss, wenn das eigene System vielleicht eigene gute Abenteuer hat. Ich habe gerade parallel noch überlegt, Schatten des Dämonenfürsten, da könnte ich mir das auch noch ganz gut vorstellen. Weil gerade wenn man so nullte Stufe Leute hat oder so, da könnte ich mir das...
Ja, in so einem Dark-Fantasy-Bereich könnte ich mir das auch vielleicht vorstellen, wo du dann auch wirklich so einen übermächtigen Gegner reinschmeißt. Also wo du dann sofort irgendwie so ein gewaltigen Dämon hast, der dich wirklich mit einem Schlag im Grunde besiegen könnte. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, das ist ein sehr Cthulhu-haftes Abenteuer und wie Markus hier auch gerade schreibt, das System ist nicht egal, ja. Man könnte fast sagen, System matters, ja. Insofern ist das ganz gut. Ich würde gerne noch zwei Punkte habe ich noch auf meiner Liste, was hat mir gut gefallen. Den ersten Teil hat Frank schon erwähnt. Und zwar finde ich den Einstieg des Abenteuers eigentlich ganz toll. Hier stirbt mehr oder weniger auch jemand, aber diesmal ist der Verwandte, Freund oder was auch immer noch nicht ganz tot. Das heißt also, man kommt hin und dann ist es tatsächlich eine wirklich schöne Situation, wie du die Charaktere aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringst. Weil da kannst du ja wirklich eines der Hauptprobleme bei Cthulhu immer angehen. Du hast nämlich den Automechaniker, die Professorin und den Künstler, die zusammen Verbrechen aufklären im okkulten Bereich. Und das ist ein bisschen unrealistisch natürlich, es sei denn, jemand bringt sie zusammen. Und Rupert Merriweather ist eben so ein Typ, der könnte das machen, ne? Also da würde das gut funktionieren.
Der könnte die halt alle irgendwie kennen oder mit denen verwandt sein und bietet halt dann auch so einen Verknüpfungspunkt und ist aber nicht nur so einer auf dem Papier, so von wegen, der dann einfach irgendwo in weiter Ferne gestorben ist und alle müssen da hinfahren, sondern der ruft die ja alle zu sich und interagiert mit denen. Dadurch hat das Ganze ja auch die Beziehung unter den Charakteren, kann sich ja dadurch viel besser aufbauen, weil die ja die anderen Charaktere in dem Zuge kennenlernen können, an dem Krankenbett von Rupert. Und da dann halt auch erfahren können, wie die sich alle untereinander kennen, wie kennen die Rupert und kennen die sich vielleicht untereinander sogar schon zum Teil oder so. Das ist halt an der Stelle wirklich clever gemacht und du kommst halt nicht in so eine gekünstelte Situation rein.
Ja, sehe ich ähnlich. Und das funktioniert wirklich sehr flüssig auch. In den Support-Runden habe ich es natürlich immer so gehabt, dass die Charaktere vorgefertigt waren. Aber prinzipiell, wenn man auch gerne mal die Charaktererschaffung von Cthulhu kennenlernen möchte und jeder irgendwie so eine Idee hat, was er gerne spielen möchte, dann ist dieses Abenteuer wirklich als Einstieg sehr gut.
Ich meine, ist schon ein ziemliches Klischee, ne? Der Einstieg, der Sterbende, der die Charaktere...
Definitiv.
Das ist ja tausendmal. Aber so ein Klischee ist ja deswegen Klischee, weil es mal funktioniert hat. Und ich finde, diese Einstiegsszene, die gewinnt, wenn die Charaktere nicht so nah mit dem Typen bekannt und verwandt sind. Wenn es eben nicht die Kinder sind und die Schwester und irgendwie sowas, sondern wenn es eben irgendwelche Leute sind, die er halt irgendwo herkennt, die sich vielleicht noch so ein kleines bisschen wundern, warum er überhaupt sie eingeladen hat. Und dann hat er dann halt irgendwie ein Argument, dass er, keine Ahnung, seinen Sohn da nicht hinschicken will, weil der eine Pflaume ist oder was auch immer. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen dringlicher vielleicht, dass der Leute, die er gar nicht so wahnsinnig gut kennt oder so, oder denen er halt nur so entfernt vertraut, damit sowas beauftragt.
Ich habe als letzten Punkt noch etwas sehr allgemein Interpretierendes, aber bevor ich den anbringe, vielleicht habt ihr beide noch einen Punkt, der euch gut gefallen hat an dem Abenteuer.
Ja, die Dachbodenszene ist, die ist da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Also A, die Kellerszene und dann die Dachbodenszene. Also Hintergrund ist halt, dass dieses Viech ist so halb unsichtbar oder fast ganz unsichtbar, weil es nur so halb in unserer Welt ist. Und das wohnt im Dachboden. Und dieser Dachboden ist halt eine Dachluke mit Leiter. Die Charaktere stecken dann wahrscheinlich den Kopf da oben durch, um dann von irgendwas ergriffen zu werden. Und das ist schon eine tolle Szene, weil also wenn der zufällig dann mit seinem einen Angriff die Figur auch noch umbringen sollte, dann hält er das Viech halt gleich am Kopf fest und versucht ihn hochzuziehen und oder der fällt dann wieder runter oder so. Man hat dann also gleich eine sehr, sehr schockierende, spannende Szene, die nicht auf einen dauerhaften Kampf rausläuft, sondern die einfach nur gruselig ist, weil da irgendwie einer von denen dann halb mit dem Oberkörper in der Dachluke ist und angegriffen wurde und runterfällt oder wie auch immer. Die ist toll, die Szene.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Laura, wie er heißt, da richtig gut Schaden anrichtet oder den Charakter sogar dabei tötet, die ist ziemlich hoch, weil der teilt gut aus. Also wenn da gut gewürfelt wird, dann kann da auch einer über die Klippe gehen. Und er wird zumindest hat das Konsequenzen. Das ist auf jeden Fall ja eine Sache, die ich ganz gut fand noch, die man aber zwiespältig sehen kann. Aber ich finde, halt, alles ist besser mit Zombies. Was ist besser als Zombies? Brennende Zombies? Nein, die brennen tun sie hier nicht, zumindest nicht von alleine. Vielleicht ändern die Spieler das. Aber hier tauchen halt auch Zombies auf.
Ja, in der richtigen Belagerungsszene ja, genau, eigentlich halt auch, sogar. Ne?
Später bei dem Ritual, ich weiß nicht, über das Ritual haben wir ja noch gar nicht groß geredet, aber wenn die Charaktere halt das Ritual vollführen, gibt es halt mehrere Phasen im Endeffekt, die leider nicht so klar in dem Abenteuer dargestellt sind. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner visualisieren können. Aber der Laura kann halt auch Leichen reanimieren oder steuern. Er hat da irgendwann mal eine Bäuerin im Wald umgebracht und die kommt dann halt und belagert dann im Endeffekt das Haus. Und wenn halt Red Jack, der Obdachlose, umgebracht wird oder in den Wald rennt vor lauter Angst, dann könnte ihm dasselbe passieren, dass er halt wieder erwacht. Und dann hat man auch wieder so dieses Evil Dead Ding natürlich. Aber es ist halt ein Einstiegsabenteuer. Da finde ich das völlig okay, wenn da die Klischees rausgehauen werden. Und ja, das ist schon eine gute Sache.
Ist wirklich fantastisch. Also das Ritual ist eher in dem nächsten Bereich Fragen anzusiedeln. Da würde mich dann interessieren, wie es bei euch so geklappt hat. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne meinen letzten Punkt noch geben, der, wie gesagt, ein bisschen Interpretation ist. Und zwar spannt dieses Abenteuer eigentlich einen ganz schönen Bogen. Von der einen Seite, wo es eben sehr wissenschaftlich ist, man befindet sich in einem Krankenhaus mit entsprechenden Apparaten und so weiter, der Mann stirbt an Krebs, dann ist man in der Bibliothek, recherchiert und so weiter, bis zu dem Bogen, wo dann das Abenteuerende ist, wo die Charaktere alle zusammen in einem verlassenen Farmhaus sind und ein Ritual singen, um ein Monster aus einer anderen Dimension zu vertreiben. Ich finde das ganz schön, diesen Bogen. Man startet sehr wissenschaftlich und endet sehr okkult in dem Szenario. Ich bin nicht sicher, ob das beabsichtigt war vom Autor. Ich könnte es mir aber gut vorstellen.
Ich würde es ihm zutrauen, aber ich muss gestehen, ich finde jetzt den Bruch nicht so wahnsinnig. Es ist mehr so, dass die Charaktere aus der Normalität rauskommen, nämlich aus Ärzte, Krankenhaus, weiße Kittel, steril und so, aus einer Bibliothek rauskommen und in dieses etwas, ja, das ist ja auch noch so ein Farmhaus, wie gesagt, was nur zwei Räume hat. Also das ist ja wirklich so ein Evil-Dead-Hütte. Dann da halt hinkommen und einfach so ein bisschen aus der Zivilisation herausgerissen werden. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass das Absicht war, dass sie so das Bekannte so ein bisschen verlassen.
Natürlich könnte man argumentieren, dass es bei sehr vielen Cthulhu-Szenarien so ist. Und wir erinnern uns ja auch an den hier sehr guten Aufbau von Graham Walmsley, der immer dann beschreibt, dass das Szenario dann immer in die Tiefe geht. Ne? Und je tiefer man geht, umso merkwürdiger wird es dann auch. Und hier geht man dann nicht in die Tiefe, sondern man verlässt die Zivilisation.
In den Tiefenwald können wir uns ja darauf... Ja.
Genau, so, sehr gut.
Eine Sache habe ich noch, die fand ich ganz gut, weil die ist halt auch, die kommt leider in vielen Abenteuern, gerade Cthulhu-Abenteuern, immer ein bisschen zu kurz. Ich finde, hier haben die Charaktere relativ viel Möglichkeiten, auch was über den Hintergrund des Ganzen rauszufinden. Also, so was ist hier eigentlich genau vorgefallen, dass der Freund damals irgendwo an diesen Sarg gekommen ist, an diesen kleinen Dosensarg und wie diese Gruppe von Männern damals versucht haben, irgendwelche komischen Rituale da durchzuführen in der Hütte, und man kann halt auch mit den Rupert reden und so. Gerne ist es halt so, dass in Cthulhu-Abenteuern irgendwelche Dinge passieren und die Spieler wissen gar nicht, wie es dazu gekommen ist und sind einfach nur mit dem Endresultat konfrontiert. Das finde ich ja eigentlich doch ganz gut. Man steht hier nicht total im leeren Raum.
Ja, ausgezeichnet. Schauen wir uns mal die Fragen an, die wir also an das Szenario richten. Ich würde gerne zuerst mal den Bereich aufgreifen mit der Recherche. Du hattest ja gerade gesagt, man findet so ein bisschen die Möglichkeit rauszufinden, worum es so geht und so. Die Frage ist aber, wie viel wird denn so recherchiert? Ich meine, Andreas, du hattest das Szenario nicht gespielt
bisher. Ich hab's nicht gespielt.
Aber Frank, du hattest das ja mal bestimmt gespielt.
Ich hab's gespielt und ich hab's 3 oder 4 Mal sogar geleitet. Wobei das aber auch schon relativ lange her ist. Ich erinnere mich halt bei den Recherchen, da gab es auf jeden Fall eine Gruppe, wo ich geleitet habe, die einfach direkt drauf los. Also die sind direkt, der Rupert ist ins Koma gefallen, die haben sich die Dose angeguckt, alles klar, ab zur Hütte.
War bei mir auch so.
Das Abenteuer auch relativ schnell dann erledigt.
Genau.
Weil die halt auch so weiter agiert haben. Also die sind ohne viel nachzudenken und die Handouts nur so überflogen und naja, und dann halt einer auch den Kopf oben rein und unten mit den Obdachlosen, mit den Red Jack noch geprügelt und sowas, also auch alles gehabt. Aber das war halt einmal der Fall, deswegen denke ich schon, dass das passieren kann.
Ja, ist bei mir auch so gewesen. Also das taucht tatsächlich auf. In Supportrunden kann man das aber auch sehr schön steuern. Gerade wenn irgendwie die Zeit knapp ist, kann man immer sagen, dann kürzt man diese ganze Recherche ab und kommt dann direkt zu dem zweiten Teil des Farmhauses. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist als Spielleiter wirklich sehr angenehm, je nachdem, wie viel Zeit man so haben möchte und wie viel Freude die Charaktere und die Spieler so haben an der Recherche.
Ja, ich hätte dann aber dazu auch gleich eine Frage an das Abenteuer, nämlich die Länge von Spielhilfe 1, der Tagebuchauszug. Meine Güte, in meiner Ausgabe hier eine komplette Seite in Handschriftenfont, kleine Schrift, ist eine Menge Text. Und so sehr ich Handouts mag, ich mag Handouts, die man schnell sich angucken kann. Das ist mir zu lang. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte man ein kürzeres, weniger aufgeblähtes Handout nehmen können. Gibt ja auch noch 2 weitere, nämlich die Übersetzung von den Hieroglyphen auf diesem Böckchen. Das sind nur 4 Zeilen. Und dann ist da noch so ein Zeitungsausschnitt, der ist irgendwie auch nur so ein Dutzend Zeilen lang, einspaltig. Das ist also auch in Ordnung. Das sind beides Handouts, die finde ich gut. Der Tagebucheintrag ist etwas zu lang. Vor allem, weil ja vorher nochmal eine Spiegelstrichliste mit, ich zähle kurz, 2, 4, 6, 8, 10 Punkten an Informationen ist, die der Spielleiter erstmal nochmal, bevor die Charaktere das Handout lesen, aus dem Tagebuch ihnen zusammenfasst. Ist eine Menge Information, die natürlich dem Lovecraft-Gedanken, dass Leute rumrennen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und nachforschen und dann in solche Sachen reingezogen werden. Dazu passt es natürlich sehr gut, aber ich bin nicht sicher, ob das so in diesem ausgeprägten Länge unbedingt nötig ist. Ich glaube eher nicht.
Ja, es ist natürlich kein Vergleich zu dem Mr. Corbett-Abenteuer, wo du locker das 4- oder 5-fache Handout-Länge hast. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ich sehe das ähnlich. Ich hab mir das auch aufgeschrieben für unseren nächsten Punkt Änderung. Dass das Handout zu lang ist, das würde ich auch kürzen, ja. Aber dazu kommen wir dann gleich. Und ich habe in dem Zusammenhang allerdings auch festgestellt, dass das von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die finden das wahnsinnig toll, sich da einzugraben in das Tagebuch und so weiter. Und als ich das damals noch als Support gemacht habe, habe ich auch tatsächlich so eine Zigarrenschachtel gehabt, wo alles drin war. Also ich hatte dann so ein kleines Büchlein, wo das drin stand, und ich hatte auch so eine Schatulle, das war aber dann kein Sarkophag. Da habe ich dann den Inhalt so ein bisschen angepasst an meine Handouts. Und auch so das ganze andere Zeug, was dann da drin ist, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und die Leute mochten das auch ganz gerne dann. Und ich finde auch das Szenario in der Auflage mit diesem getrennten Spielleiter und Spielerbuch hat ein sehr schönes Handout. Das sind zwei A3 große Doppelseiten, wo du wirklich alles hast, was da drin ist in der Schachtel. Also da ist auch diese kleine Sarkophagus da zu sehen und das Tagebuch ist auch ganz gut lesbar, fand ich. Aber ja, der Text ist sehr lang, gerade wenn eben nur eine Person liest. Ne? Das ist ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das wird dann immer vorgelesen und dann dauert das Ewigkeiten. Also ich, aber puh, das ist schon...
Ich bin auch kein Fan von so langen Handouts. Das ist so richtig. Und dass da halt auch vorher halt auch noch der Spieler da zusammenfasst, was denn halt sonst noch in diesem Tagebuch drin steht. Ja. Das ist ganz cool auf der einen Seite. Also es kommt da hart auf die Gruppe an, finde ich. Ne? Also wenn man Spieler hat, die das abfeiern, dann ist das immer ganz gut. Aber es ist halt dann doch schwierig, wenn du halt sagst, okay, nee, das muss ich jetzt noch nicht haben und die Spieler stehen da auch nicht so drauf. Dann ist es halt schwierig, da immer auch die Kerninformation rauszudestillieren und bereitzustellen.
Hast du denn eine Frage an das Abenteuer, Frank?
Eine Frage?
Naja, also ein Kritikpunkt ist es ja eigentlich.
Also, also Kritikpunkte hätte ich schon so ein, zwei Sachen. Was eine Sache, die ich auch ändern würde, was ja eigentlich das nächste ist, aber warum muss der Meriwether so früh sterben?
Damit er nicht weiter redet, damit sie ihn nicht ausquetschen können.
Ja, gut, aber er fällt ja ins Koma und stirbt dann. Also er kann ja im Koma bleiben.
Der Druck muss ja da sein, dass die Charaktere zu der Hütte fahren.
Genau, das ist genau der Punkt mit dem Druck. Er teilt den Mitspielern mit, dass er die Sorge hat, dass wenn er stirbt, dass dann dieses Wesen auf einmal außer Kontrolle gerät und nicht mehr an die Hütte gebunden ist und dann wild überall Leute abschlachtet. Mhm. So, das ist seine Sorge. Wenn er jetzt dann tot ist, warum ist das Monster nicht schon frei? In der Abfolge des Abenteuers fällt der Rupert direkt nach dem Gespräch halt ins Koma und einen halben Tag später stirbt er. Wenn die Charaktere also nachforschen, dann stirbt er währenddessen. Und ab dann ist ja eigentlich der Moment, wo das Vieh frei sein sollte und dann könnten die Spieler ja auch theoretisch auf die Idee kommen, ja, jetzt ist es zu spät.
Ich habe das immer so verstanden, dass die Kreatur sich das Farmhaus als Unterschlupf gesucht hat. Da Rupert ja schwächer geworden ist, ist es ja schon so, dass sich die Kreatur weiter von diesem Farmhaus entfernen kann. Ne? Es muss aber immer wieder noch zurückkehren. Und dann musst du aber anschließend immer noch sehen, dass die Kreatur dann aber anfängt, nicht nur die Tiere zu töten, sondern eben auch die Bäuerin, Phyllis hieß sie, glaube ich. Und so fängt das dann an, dass sich der Rahmen so ein bisschen erweitert, also der Handlungsspielraum des Monsters, ja.
Also sagen wir, von der Logik her finde ich es jetzt auch, das Monster muss ja nicht direkt abhauen. Das ist ja auch lichtempfindlich und Licht tut ihm weh, ne? Und deswegen verschanzt sich das immer im Dunkeln. Insofern ist es nicht zwangsläufig nötig, dass das, sobald es frei ist, gleich sofort weg ist. Das ist jetzt auch durchaus Cthulhuid.
Wie gesagt, meiner Meinung nach wäre es halt vielleicht doch einfacher zu vermitteln und der Druck wäre auch ausreichend, wenn man sagt, der liegt halt im Sterben und wird aus diesem Koma nicht mehr erwachen, dann müsst ihr euch da jetzt drum kümmern, so ungefähr, weil der könnte jeden Moment sterben, also gibt mal Gas. Aber es ist nicht so, dass irgendwie vermittelt wird, so okay, jetzt ist eh alles vorbei, also die Dämme sind gebrochen, der Typ ist tot, das Wesen könnte jetzt eigentlich machen, was es will. Fand ich merkwürdig, ich würde es an der Stelle modifizieren und sagen, der liegt halt im Koma und wacht nicht mehr auf. Wenn vielleicht sogar ein Arzt in der Gruppe ist, dann könnte der das mit einer Probe auch nochmal bestätigen.
Ich meine, die Spieler, die am Tisch sitzen, die wissen ja, dass es ein Abenteuer ist und dass es ziemlich bescheuert ist, wenn der Spielleiter sagt, oh, das tut mir leid, der Typ ist gestorben, dass man dann vielleicht trotzdem noch hin muss und was tun muss, ist ja eigentlich klar, oder? Weil das ist ja, wäre sonst ein saudämliches Abenteuer, wenn der Auftraggeber stirbt und dann das Abenteuer vorbei ist, weil er gestorben ist.
Aber warum muss ich denn so eine Metaebene erzwingen?
Ja, gut, aber ich weiß nicht. Also,
das ist auch unnötig.
Ich muss gestehen, ich glaube, ich als Spieler wäre da nicht auf die Idee gekommen. Und ich würde erst sagen, oh Mist, hoffentlich ist es nicht abgehauen, dann müssen wir mal gucken, vielleicht müssen wir die Spuren davon finden und rausfinden, wo es ist, um dann das Ritual da zu machen oder irgendwie sowas. Aber ja, gut, kann schief gehen, das ist ohne Frage. Ich kann mir Gruppen vorstellen, die dann sagen so, ja, jetzt können wir es auch lassen, jetzt gehen wir Kaffee trinken.
Ist mir tatsächlich nie passiert. Ne? Also in allen Runden, die ich da geleitet habe, nie passiert. Der Wunsch, den letzten Willen irgendwie durchzuführen, war immer vorhanden und ausschlaggebend, um das zu lösen. Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar zum Endritual. Frank hat ja schon mal darauf hingewiesen, das ist etwas, was sich so am Spieltisch ergibt. Ich finde die Dramatik des Endrituals etwas schwierig. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir so rauskristallisiert hat, Frank, aber bei mir war das immer etwas merkwürdig, das sehr erzählerische Ende von dem Ganzen.
Ich finde den Spannungsbogen da aufrechtzuerhalten auch schwierig, ohne in so einem hohen Tempo als Spielleiter das Ganze nach vorne zu treiben und mal eben so, ja, jetzt sind 2 Stunden vergangen und ihr habt gesungen, so singenderweise oder so. Weil das Ritual geht halt relativ lang und es hat halt mehrere Phasen. Also in diesen Phasen kommen dann halt auch diese Zombies oder der Laura reagiert halt irgendwie da drauf, auf das, was passiert und so. Und diese sind halt dann irgendwie doch ein bisschen länger und dann wirkt es dann vielleicht doch ein bisschen abgehackt. Und da ist es dann halt entweder versuchst du es halt irgendwie spannend zu gestalten und ein bisschen zu füllen mit irgendwas. Aber wenn halt nichts passiert, ist es halt schwierig, so 2 Stunden. Und dann aber nur zu sagen, ich habe 2 Stunden zu gesungen, ist halt auch irgendwie merkwürdig. Also ich verstehe, was du meinst. Und ich hatte das Problem manchmal auch. Manchmal haben die Spieler aber auch einfach nur so einen Mist gemacht, dass es dann halt auch egal
war. Ich habe es ja nun, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber ich würde dieses Ritual, ich würde das wahrhaftig zusammenfassen. Also erstmal so stimmungsvoll möglich versuchen zu beschreiben, wie die sich hinsetzen und wie sie singen und wie das irgendwie sich ganz schön komisch anfühlt, irgendwie so ein bisschen eigenartig die Singerei und man kommt sich so ein bisschen blöde vor dabei vielleicht und dann einfach ihr hört ein Geräusch, was tut ihr? So. Das Ritual ist ja auch so aufgebaut, dass immer einer singen muss. Das heißt, wenn einer müde wird, kann der mal eine Pause machen und dann kann er wieder einsteigen und dann kann der andere eine Pause machen. Das heißt, es müssen nicht immer alle singen, sondern es muss immer nur einer. Und wenn dann wenigstens 3 Spieler da sind und die hören ein Geräusch und der eine, der geht dann halt weg und dann der andere hört vielleicht noch ein 2. Geräusch oder so, dann kann das schon ganz spannend sein und dann passieren ja auch einfach Dinge. Dann sickert irgendwo was durch und dann kommen die Zombies und so. Ich glaube, ich würde mich nicht zu lange mit der Beschreibung der Singerei aufhalten, weil das finden wahrscheinlich nicht nur die Charaktere albern oder so, wie ich es albern finden würde, wenn ich mich wohin setze und ein Lied singe. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so wahnsinnig lang dran aufhält, dann ist es halt einfach ein ganz spannendes Showdown. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich kann jetzt hier nur aus Theorie sprechen.
Ja, ich fand das immer ein bisschen langweilig, weil es eben nur erzählerisch funktioniert. Ne? Also du hast tatsächlich diese paar Situationen, also da sind ja mehrere Phasen, das hatten wir ja auch schon erwähnt, was dann so stattfindet. Und das fängt erstmal an, dass irgendwie, was nicht, die Fenster alle zerspringen und zum Schluss eben die Toten auferstehen. Oder eben auch man innerhalb dieses Ritualkreises den Laura dann gefangen hat und er sich dann in eine Person verwandelt, die der Charakter sehr begehrenswert findet, wenn ich mich nicht irre. So war das.
Ja, aber nur wenn die Probe auf
geistige Qualität. Genau, wenn die Probe misslingt.
Ja, genau, und dann bildet er sich das ein. Ja, genau.
Aber die Methode ist eben dann doch sehr erzählerisch und man hat diesen Ritualgesang und von außen kommen dann Probleme, die du irgendwie lösen musst. Ich fand das alles auch viel zu lang, also das habe ich immer sehr abgekürzt. Das Ritual dauert dann nicht mehrere Stunden, sondern das funktioniert dann irgendwie innerhalb von ein paar Minuten, aber die Bedrohung von außen kommen dann ein bisschen schneller, ne? Also die Schlagzahl ist dann einfach höher. Und ich habe dann noch, mechanisch habe ich dann noch was geändert, das kann ich dann gleich nochmal erzählen.
Genau, ich glaube, ich würde die Sachen, die passieren, immer vorher ankündigen. Es gibt immer vorher ein Geräusch oder es gibt immer vorher irgendwas, was sich im Augenwinkel bewegt oder sowas, dass die Spieler schon mal die Möglichkeit haben, sich zu überlegen, wie sie reagieren oder ob sie schon mal reagieren oder so. Und dann vielleicht eine Situation machen, dass wenn sie noch nicht gleich auf die erste Ankündigung reagiert haben, dass dann irgendwie es ein bisschen schwieriger wird oder gefühlt ein bisschen schwieriger oder so. Vielleicht kann man damit was machen. Aber ja, diese Rituale, so richtig gute Erfahrungen habe ich mit sowas auch noch nie gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Herber das da halt reingebaut hat, einfach weil so ein Ritual irgendwie dazugehört, dass man sowas mal mitgemacht haben muss als Spielercharakter von Cthulhu.
Genau, und es ist ja auch nicht so, als ob man dann als Spielgruppe da sitzt und singt. Also so war es zumindest bei mir nie so.
Nee, das war bei mir auch nie.
Nee, das würde ich auch eher vermeiden. Ja.
Finde ich auch nicht traurig
drum. Nee, das, genau, ja. Genau. Gibt es noch, weitere Anmerkungen zu dem Abenteuer oder Fragen?
Also ich hab 2 Kleinigkeiten. Zum einen etwas, was ich generell bei Detektivabenteuern oder Detektivteilen von Abenteuern blöd finde. Hier ist fast jedes Mal, wenn die Charaktere irgendwas rausfinden sollen, müssen die vorher eine Probe würfeln. Und das ist in ganz vielen Situationen, wo ich es für unnötig halte, also die Informationen werden ja alle nicht gebraucht. Das ist jetzt also nicht so, dass wenn die Probe versauen, dass sie dann nicht weiterkommen oder sowas. Das wäre natürlich der Super-GAU. Es geht trotzdem weiter. Aber ich finde es trotzdem unnötig. Also, boah, dann müssen sie irgendwie, wenn sie irgendwo hinkommen, müssen sie dann eine Probe würfeln, um was rauszufinden. Und dann schaffen sie die Probe nicht und dann wissen sie nicht, was sie verpasst haben und so. Das finde ich vom Spiel her sehr unbefriedigend. Und das ist so ein, ich würde sagen, das ist dem Alter des Abenteuers geschuldet, wenn das von 98 ist. Das war halt noch, naja gut, ich meine, 98 war jetzt nicht mehr oldschool, aber das ist halt schon eine Weile her, da sind Abenteuer noch anders designt worden. Also das wäre was, was ich ändern würde einfach.
Ich habe das immer so gesehen, dass es erklären soll, wie das Spiel funktioniert. Darum war es auch im Grundregelwerk.
Das wäre natürlich schon wieder eine Erklärung, aber auch dann wäre es halt als Erklärung, wie das Spiel funktioniert, doof, weil man dann dem Spielleiter nämlich was Falsches vermittelt.
Ja, das stimmt leider. Also diese falsche Vermittlung würde ich auch sagen. Das kann ein Problem sein, ja.
Ja, und es ist halt nicht schön, wenn du halt in die Bibliothek gehst, dann Bibliotheksnutzen Wurf, den du vielleicht sogar relativ hoch hast, trotzdem verkackst und gar nichts rausfindest. Ein bisschen was sollte man immer mitbekommen, wenn man dann halt, jetzt nicht mit in die Details, aber das ist halt, das kann man halt eleganter machen. Ne?
Ja, ich finde das als Spieler immer wahnsinnig unbefriedigend. Das ist so, du möchtest was machen. Genau. dann sollst du würfeln und dann klappt die Probe nicht und dann ist nichts. Also das ist nicht spannend, es fügt dem Spiel nichts hinzu, sondern es nimmt dem Spiel nur was weg. Es ist ja auch nicht so, dass das bei mir jetzt eine Angst fördern würde oder eine Emotion auslösen würde oder sonst irgendwas. Die einzige Emotion, die ich da habe, ist, Kacke. Das brauche ich als Spieler nicht. Insofern halte ich das generell für einen ganz blöden Tipp, würfeln zu lassen, um Hinweise zu verteilen. Nur wenn da irgendwie noch anderweitig was dran hängt.
Genau, die Konsequenz ist interessant.
Genau, und die Konsequenz ist hier, passiert nichts. Das ist doof.
Ja. Aber du hast noch eine weitere Frage, ja?
Ich habe wahrhaftig noch eine zweite Sache. Und zwar geht's um Bertrand Meriwether, den Sohn, den gierigen Sohn von dem sterbenden Rupert Meriwether, der dieses Haus haben möchte und den Charakteren verbietet, das Grundstück zu betreten unter Umständen. Das ist so ein winziger Abschnitt hier. Der kann dann da halt reingrätschen. Er hat dann, gut, bis der die Polizei ruft, weil sie dann doch draufgehen und so. Bis dahin ist das Abenteuer erledigt. Insofern ist da gar nichts nicht. Aber ich halte diese ganze Situation, dieses Hindernis zwischen den Charakteren und dem Schauplatz des Abenteuers, halte ich für nötig wie ein Kropf.
Ja, es ist so ein bisschen die Gewölbetür, die zu ist. Und man kommt nicht in den Dungeon rein, aber dahinter ist das ganze Abenteuer. Das stimmt. Muss ich aber zugeben, nie benutzt den Sohn.
Der ist doof, der ist einfach blöd, weil das ist halt auch wirklich nur, da steht ja auch nicht viel zu dem. Das ist einfach nur, der ist raffgierig und der will das Haus haben und der holt die Polizei, wenn die halt da hingehen. So, das war's. Er macht ja sonst auch nichts. Er ist ja jetzt keine wirkliche Bedrohung im Sinne, dass er da mit der Schrotflinte steht und sagt, ihr dürft das Grundstück nicht
betreten. Das wäre ganz cool.
Das wäre viel, viel spannender, als wenn er dann sagt, ja, nee, ihr dürft hier nicht hin, ich hole die Polizei und ihr nimmt mein Vater das ganze Geld weg und bla bla bla. So, und das ist halt egal.
Genau, der Typ ist halt egal. Also ich verstehe, es ist ein Absatz von 20 Zeilen ungefähr. Jetzt, wo wir drüber reden, wird mir bewusst, der ruft ja die Polizei. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es vielleicht spannend sein könnte, wenn die Polizisten zum falschen Zeitpunkt während des Rituals auftauchen oder sowas. Wahrscheinlich geht's darum. Also entweder das ist halt einfach als Hintergrundfaktor mit eingefügt worden, ohne dass es hinterfragt wurde. Das kann gut sein und es spielt einfach niemand. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber der kleine Hinweis, die Polizisten können halt einfach zu coolen Zeitpunkten im Abenteuer auftauchen und können dann nochmal Geräusche machen während des Rituals zum Beispiel. Das wäre ja auch noch ganz spannend. Die Polizisten kommen rein und leuchten die Charaktere an und mit ihren Taschenlampen oder was und sagen, hier, was machen Sie denn hier? Sie haben überhaupt gar keinen Zutritt. Und dann werden die von dem Laura gefressen. So, oder dann kommt der Zombie und frisst irgendwen oder so. Das könnte ich mir dann noch ganz spannend vorstellen.
Es ist eben sehr offen gehalten, das ganze Abenteuer. Das ist eigentlich sehr schön, ja. Eine letzte Frage habe ich noch und dann können wir eigentlich relativ kurz machen, weil wir darauf ja schon eingegangen sind. Die letzte Frage ist, die kann ich leider nur an Frank stellen, und zwar, hast du jemals irgendeinen Haken aus diesem Abenteuer benutzt? Da sind ja so wahnsinnig viele Abenteueraufhänger drin.
Ach so, diese ganzen
Sachen. Da sind zahllose Dinge drin. Also
der Sohn ist ja auch einer. Dafür.
Genau, der Sohn und dann auch natürlich die ganze Miskatonic-Bibliothek und Kontakt zu Armitage, der gerade irgendwie an was forscht, weil der gerade mit dem Mythos in Kontakt gekommen ist und so weiter und so weiter.
Und die Freunde, mit denen er zusammen damals das Ritual geführt hat. Und dann der andere, ich glaube der Franzose war es, ich weiß es nicht mehr.
Der umgebracht wurde oder sowas.
Umgebracht wurde und anscheinend die Sachen auch damals besorgt hat, die man auch hinterher forschen könnte. Nee, habe ich nie weitergeführt. Das waren meistens wirklich so One-Shots, einfach nur mal so. Danach waren die Charaktere eben Müll und man hat keine Kampagne mehr gespielt.
Leider bei mir auch immer nur One-Shots, also nie irgendwie weiter aufgegreift.
Aber ich glaube, wenn man vorhat, eine Arkham oder Arkham Country Kampagne oder sowas anzufangen, dann ist das nicht so schlecht dafür, würde ich mal behaupten, weil man da eine Menge Ansatzpunkte hat, wenn man das dann offen gestalten will, an denen die Charaktere halt weiter forschen könnten und Kontakt aufnehmen können mit dem Mythos.
Ja, sehe ich auch so, ja. Sehr viel Mythos innerhalb dieses Abenteuers, ja. Ich würde einmal kurz einen Hinweis geben an unsere Zuhörer. Wir haben jetzt, sind schon nach 16 Uhr. Wie gesagt, wir machen das auf jeden Fall noch zu Ende. Wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr gern schon mal anfangen, sie reinzuschreiben. Patrick schaut sich das Ganze dann an wahrscheinlich und leitet das an uns weiter. Wenn es um dieses Abenteuer geht, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Anmerkung oder vielleicht kann jemand auch auf die Fragen eingehen, die wir gerade gestellt haben. Kommen wir kurz noch zu den Änderungen, die haben wir eigentlich alle fast schon besprochen. Ich würde kurz noch auf diese Zeremonie eingehen. Ich habe die ein bisschen mechanischer gemacht in meinen Runden. Und zwar mussten bei mir die Charaktere Mana-Punkte ausgeben. Und jeder dieser Punkt war dann, irgendwie 2% oder 5% Werte. Und je mehr Punkte sie reingeschmissen haben, umso größer ist die Chance am Ende, dass das Ritual dann funktioniert. Und das Problem ist natürlich, dass je mehr du ausgibst, umso schwieriger wird's dann zum Beispiel irgendwelche anderen Würfe zu machen oder sowas. Und das habe ich dann gerne in meinen späteren Supportrunden eingesetzt, um das Ganze noch etwas mechanisch interessanter zu machen.
Das wäre also die ganz klassische Handhabung von den Cthulhuiden Zaubern, wie sie halt früher immer beschrieben wurden. Ne?
Ich habe diese Mana-Investition. Ja, genau. Ne? Ja. Also es bietet sich da eigentlich auch an. Komisch, dass es da so eigentlich gar nicht drin ist. Ja, wenn es ums Ändern geht, ja gerade bei dem Ritual sehe ich auch so, also ich würde das auch auf jeden Fall kürzen und es wäre halt, also ich würde mir als Spielleiter heute auf jeden Fall, ich habe es halt lange nicht mehr geleitet, aber ich weiß nicht, ob ich es damals gemacht habe, aber ich würde mir heute irgendwie so eine kleine Tabelle machen mit so diesen ganzen Dingen, die halt passieren können, je nachdem wie weit das fortschreitet, um halt so eine Eskalationsspirale relativ einfach visualisiert zu haben für mich als Spielleiter und nicht in so einen Fließtext. Das finde ich nicht besonders vorteilhaft, also könnte ich mir gut vorstellen, dass man da versucht irgendwie so ein Ablaufdiagramm draus zu machen, wie das Ganze eskaliert und wenn die Charaktere irgendwas machen oder wie dann die Zombies auftauchen und wie der Laura reagiert, wie die Polizei auftaucht, was ich echt eine gute Idee finde.
Das ist sehr gut eigentlich, ja. Kannst du wirklich gut reinbringen.
Und so, also da könnte man schön was draus bauen. Also würde ich auf jeden Fall ein bisschen optimieren an dem geschriebenen Text, sag ich mal.
Ja, ich sehe hier im Chat noch, Stefan hat darauf hingewiesen, dass man wirklich sehr gut 3D-Handouts mitbringen kann, wie zum Beispiel die Zigarrenkiste und so. Das hatte ich eben schon vorhin erzählt, das habe ich eben gemacht für die Supportrunden. Also sowas kommt immer gut an, wenn man den Leuten tatsächlich eine Zigarrenkiste geben kann und da ist dann Zeug drin und dann kann man das erstmal alles angucken und so. Das freut die Leute eigentlich immer und ist gerade bei der Cthulhu, was natürlich sehr Handout-affin ist, schon sehr wichtig und interessant. Aber wie gesagt, auch die Kopie des Tagebuchs in der Auflage, die ich besitze, ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt schon, die ist schon schick, ja, keine Frage. Ja, halt gut, was würde ich ändern? Ich würde entweder das Handout kürzen oder halt einfach, weil es hübsch ist, direkt übernehmen und vielleicht die Möglichkeit geben, das für die Spieler zusammenzufassen. Und ich würde die Proben weglassen. Das ist, aber das ergibt sich beim Spiel meistens von alleine, dass ich nur dann würfel, wenn ich den Eindruck habe, dass es auch irgendwas bringt. Keine bewusste Änderung, sondern mehr so eine, die sich während des Spiels ohnehin von alleine ergibt.
Es wäre noch ganz cool, wenn es, da habe ich jetzt keine konkrete Idee für, aber da könnte man sich halt Gedanken drüber machen, eine zweite Option in irgendeiner Form einzubauen, wie man das Monster besiegen kann. Denn das ist halt so, zumindest, außer ich habe es überlesen, dann korrigiert mich bitte, aber ich meine, es gibt nur das Ritual. Selbst wenn man es steht sogar explizit drin, wenn man die Hütte abfackelt, das bringt auch nichts. Ich will jetzt nicht als Alternative mit der Schrotflinte reinrennen oder so, aber wenn es halt irgendwas anderes noch gäbe, nur als Option, wobei ich auch jetzt gar keine Idee habe, aber das fände ich halt noch ganz elegant.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist für ein Anschlussabenteuer, wenn man es eben nicht schafft, das Ding zu besiegen, dass man dem irgendwie hinterherreisen muss. Also, dass du es dann wirklich verfolgst und musst dann Zeitungsartikel auswerten, wo...
So merkwürdige Morde.
Genau, richtig, ja. Wo das Herz rausgefressen wurde. Ne? Und dann weißt du immer, okay, da ist gerade der Laura, hat sich gerade dort verborgen und so. Ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, kommen wir zum Abschluss. Was lernt man aus diesem Abenteuer? Also, warum haben wir das hier uns angeschaut? Ich habe mir da zwei Dinge aufgeschrieben. Und das erste ist für mich ganz klassisch Aufbau von einem Cthulhu-Abenteuer. Und zwar von einem guten Cthulhu-Abenteuer.
Genau. Das ist so ein, wie mache ich ein fokussiertes Abenteuer, was nicht zu kompliziert wird, in einem relativ kleinen Schauplatz? Wie kann ich da Spannung erzeugen und das machen? Dass so die Einzelszenen mit Erwartung schüren und dann da die Charaktere reinsetzen, das macht das schon ziemlich gut.
Also für alte Hasen ist das Abenteuer wahrscheinlich jetzt nicht besonders spektakulär, aber um das Spiel kennenzulernen oder Leute da irgendwie darauf aufmerksam zu machen, wie gesagt, Supportrunden oder halt als erstes Abenteuer, ist das auch für Spielleiter, denke ich mal, ist das top.
Ja, definitiv. Und es ist auch gut zu leiten als Spielleiter.
Und ganz ehrlich, ich glaube, alle Leute, die in diesem Jahrtausend mit deutschem Cthulhu eingestiegen sind, die sind diese Art Abenteuer eigentlich kaum noch gewöhnt. Also das, ich meine, klar, in den Spielleiter-Sachen waren das, aber sonst, die deutschen Eigenproduktionen waren ja vom Stil her doch immer schon etwas anders. Also einfach mal wieder angucken und sich mal bewusst machen, wie cool eigentlich einfache, fokussierte Abenteuer sein können.
Es ist halt total in dieser Cthulhu-Matrix drin, ne? Also dieses Recherche-Geisterhaus-Thema, da gibt's halt auch unglaublich viele Varianten von. Also ich habe da schon echt viele Abenteuer von gelesen, die in dieser Art sind, die auch gerne mal sehr viel länger sind und auch mal gerne 4, 5 DIN A4 Seiten Hintergrundgeschichte mitbringen. Das ist hier halt auch angenehmerweise nicht der Fall. Also das kann man auch ohne und die dann am besten auch noch gar keine Rolle spielt, die Hintergrundgeschichte. Also das ist auf jeden Fall ein Exemplar, wo ich sage, ja, da so kann man das machen.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich gut. Zweiter Punkt, der mir auch aufgefallen ist, was man in dem Szenario sieht, dass hier im Grunde keine Sackgassen existieren. Du hattest ja erwähnt, Andreas, dass natürlich die Würfe irgendwie schon für Frust sorgen, wenn du sie nicht schaffst. Aber es heißt nicht, dass du das Szenario da nicht lösen könntest. Das ist durchaus ja hier so als Sicherheitsnetz drin. Ne? Du kannst immer wieder alle wichtigen Sachen auch nochmal am Ende finden und bietet dir vorher natürlich alles mehr Informationen und mehr Hintergrund und so weiter, aber du kannst es eben auch lösen, wenn du direkt zum Haus fährst.
Und durch den kleinen Schauplatz findet man auch die Sachen, die man da braucht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er das Ritual nicht von dem Würfelwurf abhängig gemacht hat, sondern es ist halt einfach, wenn sie es machen, dann können sie es halt auch durchziehen, wenn sie während des Rituals schlau sind oder sich nicht ablenken lassen oder wie auch immer. Mhm. Generell keine Sackgassen in detektivischen Abenteuern. Das ist ein wichtiger Grundtipp.
Alles klar. Und wenn natürlich noch Fragen sind oder allgemein auch zum Grundthema dieser Podcast-Reihe, nehmen wir die natürlich gerne entgegen, wenn Patrick noch da ist und sie entsprechend aufbereiten kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören erstmal und ich hoffe, das hat euch irgendwie Spaß gemacht. Und wenn euch das irgendwie interessiert, dann können wir das gerne noch mal häufiger machen mit Publikum dabei.
Ja, wie gesagt, ist dann halt Uncut. Also ihr habt alle Ös und Äs und ich weiß nicht genau und korrigiert mich, wenn ich es nicht besser weiß, mit drinne. Das schneiden wir sonst ja alles ein bisschen raus. Aber ja, wenn das gefällt, dann kann man das auf jeden Fall nochmal machen.
Von mir ist auch sehr gern, ja. Das ist sehr unterhaltsam.
Ja, das war eine Ausgabe von Abenteuerforschen live von der Conspiracy. Vielen Dank an Frank und Andreas, die mit mir zusammen das Abenteuer am Rande der Finsternis besprochen haben. Und natürlich auch vielen Dank an Patrick, der sich um die Umfragen und den Chat gekümmert hat im Laufe unserer Aufnahme. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit wieder einer wahrscheinlich normalen Folge von Abenteuerforschen. Oder vielleicht mal was nochmal mit Publikum. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert.
Jawohl, war ein Riesenspaß.
Super, ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Tschüss. Mal.
Bis Tschüss. Dann.
Tschö.
Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.